D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Im Bio-Supermarkt, wenn ihr dort einkauft, dann habt ihr das vielleicht auch schon öfter gesehen, dass die da durchaus ja auch Äpfel nicht nur aus der Region haben, sondern auch aus Neuseeland. Äpfel aus Deutschland lagern tatsächlich monatelang im Kühlhaus nach dem September, nach der Ernte, damit sie knackig bleiben. Und wir haben ja auch gehört, nur weil etwas regional ist, hat es nicht unbedingt gerade Saison. Und da wird manchmal auch ganz schön nachgeholfen mit irgendwelchen Heizungen, die dann halt auch wieder CO2 verbrauchen. Natürlich kann man sich aber auch die Frage stellen, ob das jetzt wiederum ein Grund ist, regionales Obst und Gemüse zu verschmähen. Mit diesen Fragen, wie dem ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln, beschäftigt sich Alois Heißenhuber. Er ist Agrarökonom an der TU München im Wissenschaftszentrum Weihenstephan. Und er kann genauer sagen, was man eigentlich alles mit einberechnen muss zur Ökobilanz von Lebensmitteln, trotzdem angefangen beim CO2.
Ja, die CO2-Bilanz, die beginnt natürlich schon bei der Produktion, über die Verarbeitung, Lagerung, Transport, Auslieferung bis hin sozusagen auf den Tisch des Konsumenten. Da müsste alles berücksichtigt werden. Und insofern ist es durchaus eine Frage wert, wie wird es hergestellt? Ist es sonnengereift oder ist es mit zusätzlicher Energie im Glashaus gereift worden? Also das ist schon ein Unterschied.
Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, die Tomaten, die aus Spanien kommen und da in der Sonne gereift sind und hier vielleicht im Gewächshaus gereift sind, dann sind die Tomaten aus Spanien vielleicht weiter hierher gefahren, aber sie brauchten keine Heizkosten.
Und das macht das Geschäft sehr schwierig, das zu vergleichen. Dann haben sie auf der einen Seite mehr Transport, was auch CO2 verursacht, aber Transport verursacht natürlich sonstige Kosten auch noch. Das ist ja nicht nur die CO2-Seite, sondern eben, ich brauche Straßen, ich verursache Lärm und so weiter. Aber ich habe in der Tat dann eine sonnengereifte Tomate, wenn sie denn dort auch sonnengereift ist. Ist ja nicht, teilweise wird er dort auch in Glas- oder Plastikhäusern produziert und habe hier vielleicht zu einer Zeit, wo bei uns normalerweise gar nicht Tomaten wachsen würden, die Tomaten eben im Treibhaus mit Fremdenergie oder mit fossiler Energie oder auch mit erneuerbarer Energie erzeugt. Also das macht das Vergleichen schon sehr schwierig.
Was würden Sie denn nochmal konkret sagen? Was sind die Vorteile von regionalem Anbau oder regionaler Produktion von Lebensmitteln?
Also mithin auch die Missstände oder die diversen Vorkommnisse führen dazu, dass Konsumenten vermehrt wissen wollen, wo kommt es her, wie wird es erzeugt, kann ich mich nötigenfalls vor Ort auch überzeugen, wie es erzeugt worden ist. Und das ist mit ein Grund, warum man tendenziell mehr regionale Produkte bevorzugt oder einkauft. Wichtig ist nur, dass das Produkt eben nicht nur mit dem Stempel regional versehen wird, sondern auch wirklich regional erzeugt worden ist. Es gibt ja Produkte, da reicht der Verarbeitungsprozess, der letzte aus, um es aus dieser Region kommend zu deklarieren. In Wirklichkeit kommen die Rohstoffe ganz woanders her. Also insofern ist hier auch noch die Politik gefordert, diese Etiketten mit Wahrheit zu versehen, dass ich mich darauf verlassen kann.
Mhm. Aber wenn wir uns jetzt nochmal also das ist jetzt sozusagen diese Vertrauenssache auch für die Konsumenten, warum sie regionale Produkte bevorzugen. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, was über CO2-Einsparung hinausgeht, was für Vorteile hat denn da der regionale Anbau?
Also der Transport als solches, der sicher im CO2-Ausstoß auch zum Ausdruck kommt, der Transport verursacht ja noch andere Kosten. Und wenn ich Sachen einmal rauf und runter in Deutschland fahre, dann ist es ja nicht nur die CO2-Seite. Wir brauchen uns nur unsere Straßen anschauen, welches Verkehrsaufkommen wir haben. Hängt damit zusammen, dass wir wie wahnsinnig Sachen durch die Gegend transportieren. Und wenn ich den Aspekt reduzieren kann, dann trage ich nicht nur zur CO2-Verringerung bei, sondern ich habe auch andere Emissionen, die der Transport verursacht, Lärm, Staub, Straßenbeanspruchung, reduziert, wenn ich in regionalen Kreisläufen arbeite.
Mhm. Ich habe mal gehört, dass Bio-Erdbeeren aus Spanien, die sind zwar zertifiziert, aber wenn man genau hinguckt, dann werden die in Regionen angebaut in Spanien, wo es sehr wenig Wasser gibt und die Bauern zapfen deswegen zum Teil das Grundwasser an und schädigen die Umwelt damit sehr stark. Sind das auch so Sachen, die wir oftmals gar nicht so auf dem Schirm haben, auch Einsatz von, was weiß ich, Pflanzenschutzmitteln oder so, die der Umwelt schaden, auch wenn wir regionale Produkte kaufen oder Produkte, von denen wir denken, sie seien CO2-neutral?
Also da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an und drum finde ich die Verkürzung auf CO2 wirklich ärgerlich, denn der Bereich Wasser ist unter Umständen so ein gravierendes Problem, gerade den Punkt, den Sie benannt haben. Das ist heute ein Thema, das in bestimmten Regionen nicht nur Erdbeeren, sondern Gemüse oder auch Blumen produziert werden, sozusagen zu Lasten des Grundwassers. Es gibt Regionen, da spielt das Wasser kein Problem, ist kein knapper Faktor, unter anderem auch in bestimmten Bereichen in Deutschland, aber auch im Ausland. Aber es gibt Regionen, da sinkt der Grundwasserspiegel ab, weil dort in ganz massivem Umfang Grundwasser zur Beregnung, zur Bewässerung verwendet wird. Und das wird im CO2 natürlich nicht erfasst. Also insofern ist dieser Aspekt Wasser in einer solchen Bilanzierung auch zu berücksichtigen, was in einer richtigen Ökobilanz auch zum Vorschein kommt. Und es gibt mehr und mehr Handelshäuser, die ihre Labels, ihr sozusagen ihr Etikett gerade vor dem Aspekt Wasser entsprechend ausrichten. Das heißt, sie versuchen zuzusichern, dass ich die Grundwasserströme nicht über Gebühr beanspruche. Ein ganz wichtiger Aspekt, der in bestimmten Regionen zu ganz dramatischen Konsequenzen führt.
Das heißt, da muss ich aber auch noch drauf achten als Verbraucher. Das wächst mir bald über den Kopf. Ich muss auf CO2 achten, ob es aus der Region kommt und auch noch auf das Wasser. Das ist nicht so einfach, oder?
Nein, und da ist dann die Grenze sozusagen der Nachvollziehbarkeit für den Verbraucher auch erreicht. Und da muss sozusagen der Gesetzgeber oder eine Stufe vorher das Handelshaus oder die Handelsfirma darauf achten. Und es gibt da Entwicklungen in die Richtung mit den sogenannten Labels, dass sie zusichern, dass dort die Umwelt nicht entsprechend überlastet wird, dass dort die Menschenanstrengungen bezahlt werden oder wo Tiere im Spiel sind, dass es den Tieren gut geht. Also das sind Bestrebungen, die wir nicht nur im Obst- und Gemüsebereich, sondern auch in anderen Bereichen haben. Da sind wir aber noch weit weg. Wir können als Verbraucher, da werden wir beim Einkaufen in der Tat überfordert, wenn wir alle Aspekte berücksichtigen müssen. Also da ist letztendlich auch der Gesetzgeber gefordert oder das Handelshaus, einen entsprechenden Mindeststandard zuzusichern, damit ich sicher sein kann, dass ich hier nicht sozusagen über Gebühr Umweltschäden verursache.
Umweltverträglichkeit ist viel mehr als nur CO2 zu berechnen. Das sagt Alois Heißenhuber vom Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.